Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Wir sind immer noch in Detroit auf der KubeCon und freuen uns dann natürlich über diverse Gespräche zu aktuellen Trends und Themen. Und es ist jedes Mal wieder faszinierend zu sehen, was es dort an Neuigkeiten gibt oder neuen Trends, die da halt auch aufkommen. Neben mir sitzt Jan Mundin von der Kubia. Ich glaube, ich habe es vorher noch nie gehört. Jan, erzähl doch mal, wer bist eigentlich du und was ist Kubia?
Genau, ja, Jan hier. Kubia ist ein neues Startup. Wir sind vor allem in Nordamerika tätig und in Tel Aviv, aber ich bin in Berlin im Marketing Growth Team. Und Kubia ist ein virtueller Assistent für DevOps Engineers. Also die Idee ist, dass man viele heute anfallende, vor allem repetitive Aufgaben, dann über ein Chat-Interface, womit jeder umgehen kann, also zum Beispiel in Slack oder Teams, diese Aufgaben erledigen kann. Und das machen wir eben mit so einer AI, die eben Englisch versteht und nicht Slash-Commands oder irgendeine andere Sprache, die man erstmal lernen muss, um damit umgehen zu können.
Das heißt, also Chatbots und das irgendwie für DevOps, so das mal so als Thema.
Genau, ja.
Wie seid ihr darauf gekommen, dass das eine wichtige Geschichte ist, wo man eine Firma drum gründen sollte?
Genau, also wir sind als Firma noch relativ jung, aber unser CTO hat vorher als SRE-Manager in einem größeren Startup gearbeitet und gemerkt, dass er hinter den mit einem eingefrorenen Headcount, also konnte nicht mehr Leute für sein Team hiren, aber musste immer mehr Developer zufriedenstellen, sage ich mal. Das heißt, die Aufgaben wurden immer mehr. Und dann hat er angefangen, sich selbst praktisch zu klonen und diesen Bot zu bauen, weil er keine andere Lösung mehr gesehen hat. Und über ein Jahr hinweg die Fähigkeiten des Bots immer weiter ausgebaut. Mhm. Und nach diesem ersten Jahr gemerkt, okay, der Bot wurde sehr weit genutzt in diesem Startup. Hat er dann gemerkt, okay, das ist eigentlich was viele Unternehmen brauchen könnten, gerade in einem Umfeld, wo das Einstellen neuer DevOps SRE Engineers extrem schwierig ist und sehr teuer ist. Und dann hat er Amit, unseren CEO und Co-Founder, getroffen, der vorher bei AWS war und das Ganze aus der Business-Perspektive gesehen hat, als einen großen Trend, dass man auch in DevOps selbst mehr automatisieren muss, weil DevOps Engineers eben teuer sind, schwer zu bekommen, schwer zu halten sind und viele Aufgaben dann eben doch nicht so komplex sind, man sie eben automatisieren kann. Und diese Aufgaben wollen wir eben automatisieren, damit die DevOps Engineers sich auf die schwierigeren Sachen fokussieren können. Da gibt es nämlich auch genügend. Und das kann man ja unendlich verbessern und weitermachen. Also es wird ja nie zu wenig Aufgaben geben für einen DevOps Engineer.
Ja gut, das ist natürlich klar. Ich kenne das meistens oder schnell ist es ja mal genutzt, dass halt Chatbots oder zumindest Integration in die Chat-Tools, die man so hat, ja, sei es jetzt Slack oder Teams oder MetaMost oder was es da nicht so alles gibt, dass man erstmal anfängt, so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Also überhaupt Dashboards anzuzeigen oder halt in Kanälen Dinge rauszubringen, damit andere potenziell auch mitkriegen können, wenn sich irgendwo was ändert. Also der klassische, da ist eine CI/CD-Pipeline und danach wird irgendwie gesagt, hier successfully deployed on dies, das und da ist dann, keine Ahnung, die README zu den Changes, dass andere potenziell mitkriegen könnten, dass dann da was passiert ist, aber es ist schon deutlich seltener, finde ich, dass dann auch wirklich Aktionen davon abgeleitet werden. Aber das geht ja heute dann schon deutlich weiter. Ich finde aber auch mit den Buzzwords, also das halt, da ist so eine AI drauf, das ist glaube ich halt, also wenn man so die Memes sich anguckt, dann ist ja eher so AI heute das Wort für eine etwas komplexere If-Then-Schleife.
Ja.
Also von daher, was meinst du, wenn ihr da über tatsächlich künstliche Intelligenz redet?
Genau, also zwei Sachen dazu bezüglich künstlicher Intelligenz. Die Idee ist, dass man sich nicht vorbereiten muss, um damit umzugehen. Das ist, wo wir glauben, dass Conversational AI eben anders ist als die klassischen Chatbots, weil es nicht darum geht, dass man genau die drei Wörter hintereinander setzen muss, um irgendwas zu erreichen, sondern man kann kreativ sein, man kann auch Schimpfwörter nutzen, wenn man möchte und die Antwort passiert trotzdem. Und das war uns extrem wichtig. Du hast gerade gesagt, teamübergreifende Einsetzen. Wir glauben, dass, oder ich meine, das ist ja so der Standard, dass man sagt, DevOps ist eigentlich ein Mindset und eigentlich sollte es keine Rolle sein im Unternehmen. Und unsere These hinter Kubia ist, dass da wir Englisch oder Deutsch, also natürliche Sprachen nehmen, ist das Tool für alle zugänglich. Das heißt, man muss dem BI-Team oder einem Frontend-Developer nicht beibringen, wie man jetzt damit umgeht, um irgendwelche Permissions zu bekommen, sondern jeder kann einfach in einer natürlichen Sprache schreiben, hey, ich brauche dies und jenes. Kubia versteht, was es bedeutet, und wenn es zum Beispiel jemand anderen involviert, dann wird halt diese andere Person involviert. Wenn es das selber handeln kann, dann wird es automatisiert gehandelt.
Wo ich mir dann immer denke, ja, also auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, wenn du so mit Slash-Commands arbeitest, dass du dann halt das Problem hast, dass die Leute so ein bisschen die Syntax verstehen müssen, damit sie das davon kriegen, was sie halt erwarten.
Ja.
Mit natürlicher Sprache habe ich immer so das Problem, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, ein natürliches Gespräch mit einem smarten Assistenten irgendwie zu führen,
ja.
Der mich dann am Ende doch nicht versteht und sagt, das habe ich leider nicht verstanden,
ja, ja,
das
ja.
kann ja gar nicht funktionieren. Ja. Ist das bei euch? Also ist dir das auch schon mal vorgekommen, dass du gesagt hast, okay, freundlich sein zu KI, warum eigentlich?
Also wir haben ja dieses coole Maskottchen, Kubi,
ja.
Der hat auch Gefühle, also wir bitten da schon um freundlichen Umgang. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Wir unterscheiden da sehr stark zwischen einem einfachen Nutzer, das kann irgendjemand im Unternehmen sein, muss keine technische Rolle sein, und einem Operator, sehr technische Leute, oft dann einen DevOps-Manager oder einen DevOps-Engineer. Und wir haben auch ein CLI-Interface, also wenn man möchte, dann kann man
weiter... Kann man da auch ein bisschen die Syntax erweitern.
Du hast da richtig erkannt, wer richtig umzugehen weiß mit Commands oder mit einer speziellen Sprache und einem speziellen Interface, ist viel schneller, damit das automatisiert zu machen. Aber die meisten Leute wissen es eben nicht. Und die abzuskillen ist aufwendiger. Deswegen haben wir eben beide Interfaces. Und wir glauben, dass es Sinn macht, für die meisten Tools es im Hinterkopf zu behalten, diesen Unterschied zwischen Operator und einem User.
Ja, okay. Als Organisation, die sowas baut, finde ich es dann immer interessant, was nutzt ihr eigentlich selbst davon? Also was sind Dinge, wo du dein eigenes Produkt quasi in eurer Firma halt verwendet?
Ja, gute Frage, ne? Also daran kann man immer sehen, auch bei einem Arzt immer selber fragen, so, was würden Sie eigentlich bei sich machen?
Ja, genau.
Was empfehlen Sie Ihren Kindern? Ja, also bei uns ist es so, wir sind ein kleines Team, wir sind 12 Leute, und also ein junges Team, und da sind Prozesse eben noch teilweise anders als bei einem Unternehmen mit 500 Engineers, was jetzt so unsere Zielgruppe ist. Aber klar, wir nutzen Kubi, also diese AI intern auch, für die Sachen, wo es Sinn macht. Das wäre dann sowas wie Permissions anfragen. Ich brauche Zugriff auf dieses und jenes, schreibe es einfach rein, und wenn ich zu einer gewissen Gruppe gehöre, kriege ich es automatisiert. Und wenn nicht, dann wird die richtige Person eben direkt eine Nachricht auf Slack, hey, möchtest du dieser Person das freigeben?
Ah, okay,
Und dann kann man in Slack direkt sagen, ja, freigeben, und dann wird das in Okta oder was auch immer man für ein Tool nutzt.
Ach, das ist ja nice. Das heißt, so komplette Workflows auch mit abgebildet, die dann mehr als nur eine Person involvieren. Ja,
ja, genau.
Wie mache ich sowas? Also was brauche ich, um so einen Prozess zu designen?
Ja, das sind letztlich YAML-Files. Also wenn man möchte und sich auskennt, dann kann man die sich auch auf GitHub anlegen und in einer IDE oder was auch immer ändern. Wir haben auch eine GUI dafür, also ein Graphical User Interface, wo man per Drag and Drop die Workflows zusammenbauen kann. Aber wir stellen die auch zur Verfügung. Also die Idee ist, wir sind eine Plattform. Die Basisfunktionalität haben wir selber gebaut und stellen sie zur Verfügung. Und wenn man aber jetzt einen spezifischen Use Case hat, weil man AWS mit einem internen Tool kombinieren möchte über so einen Workflow, dann kann man das eben auch machen.
Okay, das heißt, ihr habt so einen Assistenten, der mich da an die Hand nimmt, das halt macht. Wie viel bietet ihr so an predefined Sachen an? Also wenn ich jetzt so ongeboardet werde, gibt es ja wahrscheinlich irgendwie die Top 3 Sachen, wo man weiß, die braucht man sowieso und die dann irgendwie gleich mitgeliefert werden. Ist das bei euch auch so?
Ja, genau. Also wir haben verschiedenste Use Cases, aber die erweitern sich natürlich auch ständig. Also aktuell, wo wir sind erst seit einer Woche aus dem Stealth-Modus raus. Wir haben jetzt so einige Designpartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und aktuell ist es noch so, dass unsere Kunden uns auch einfach sagen, hey, wir brauchen dieses und jenes, und dann erarbeiten wir das mit denen gemeinsam. Genau, das heißt, dieser Pool an möglichen Workflows
ist halt noch am Wachsen, ja. Ja, krass. Ist natürlich interessant, das so zu sehen, was hier so auf der Konferenz so alles passiert.
Ja.
Da sind echt viele neue Startups, die, weiß nicht, letztes Jahr oder auch in Valencia jetzt noch nicht dabei waren. Ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie da so der Unterschied halt ist zwischen dem, was wir in Europa sehen, und dem, was hier halt passiert. Und auch wirklich interessant zu sehen, wo überall rein investiert wird. Ne? Und ich glaube, da
Was waren da so für Unterschiede? Ich war in Valencia selber nicht.
Also für mich war insbesondere, also hier sind halt ganz viele Startups, die hier in Amerika halt gegründet sind, die aber den europäischen Markt noch gar nicht wirklich erreicht haben. Ja? Also ich würde schon sagen, die Startups, die deutlich frischer sind, die sehen das oder nehmen sich das Budget vielleicht noch nicht in die Hand, um halt dann irgendwie nach Europa rüber zu fliegen und da zu gucken, was da halt so geht, sondern probieren sich dann halt erstmal hier aus. Und vieles ist ja auch in der Inkubationsphase irgendwo im Valley oder irgendwo, wo halt viel, der Sparringspartner auch sind. Und da entstehen dann die ersten Kunden, die ersten Verbindungen. Und da ist noch nicht so viel auf Wachstum halt ausgelegt, sondern eher erstmal den Use Case irgendwie klarkriegen, dann mit den ersten zwei Kunden ein bisschen starten, mit denen auch lernen, um dann vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später halt rauszugehen. Und das ist was ich zumindest in Europa deutlich weniger sehe. Währenddessen natürlich aber auch die europäischen Startups eher dort vertreten sind und weniger, vielleicht ein bisschen weniger hier. Das ist aber alles auf meinem persönlichen Eindruck und nicht basiert auf Fakten.
Ja, klar, aber das ist ja auch interessant.
Durchgeführt. Also, ich mein, nee, voll. Ja. Was waren für euch so die Gründe, warum ihr gesagt habt, auf zu CubeCon?
Wir haben das vor allem als interne Deadline auch angesehen, dass wir sagen, okay, hier ist ein cooles Event, wo man mit vielen Leuten sprechen kann, die sich auskennen in der Industrie. Und wir haben das als Deadline genommen,
ja, das ist so ein bisschen
rauszugehen, sag ich mal, und mit Leuten zu sprechen, das vorzustellen, öffentlich.
Verstehe ich voll. Also zurück in den Tagen, wo ich noch ein bisschen fitter aussah, war das so das Anmelden für einen Halbmarathon oder für einen Lauf, wo man halt wusste, ey, wenn ich bis dahin nicht trainiere, dann wird es halt richtig peinlich.
Ja,
interessant, dass das in der Tech-Szene bei euch halt genauso
ist. Und viele Learnings, weil hier sind sehr, sehr viele Leute, die sich genau auskennen mit dem Thema und das ist halt super spannend, auch zu sehen, was alle anderen machen, zu sehen, was die Keynotes präsentieren. Aber es gibt natürlich auch viele andere Events, die, sag ich mal, mehr fokussiert sind auf Economic Buyers wie Reinvent.
Mhm. Ja, stimmt. Das ist ja dann quasi aus dem AWS-Ökosystem
raus. Genau,
ja, stimmt. Die war gerade erst war die nicht in EU in London? War die in UK? Ich habe es gar nicht mitverfolgt. Ein paar Kollegen waren da, ich war selbst aber nicht mit dabei. Okay, dann ist natürlich die spannende Frage, wenn ich damit halt anfangen möchte. Also Qubia kann man ja mal bei Google reintippen. Was sind so die ersten Schritte, die man macht, um mit euch tatsächlich irgendwie was zu starten?
Also am besten auf die Webseite gehen, sich anschauen, welche Use Cases wir aktuell schon haben, ob das Sinn macht. Und dann kann man da ein erstes Telefonat ausmachen mit unserem Team, wo erstmal geschaut wird, ob das Sinn macht jetzt in dieser Phase. Weil wir haben schon ein sehr spezifisches Kundenprofil, wo wir wissen, dass wir Wert schaffen können. Und das wird sich natürlich stetig ausweiten, während wir wachsen. Und das wäre, sag ich mal, der erste Schritt. Und dann im zweiten Schritt kann man tiefer eingehen, die Software installieren und dann,
kennst du diese Scherzanrufe, wo so eine Person quasi zwei Pizzalieferanten anruft und guckt, was passiert, wenn die sich untereinander unterhalten? Meinst du, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo sich zwei Bots, die natürlicher Sprache unterhalten, wir die miteinander verbinden und dass dann da irgendwas bei rauskommt?
Könnte sein. Ich meine, wenn man so einen Bot in einen Channel hinzufügt, wo vielleicht noch ein anderer Bot ist.
Also ich glaube sicherlich nicht die effizienteste Art und Weise, irgendwie Verbindungen miteinander zu bauen, aber vielleicht ist ja über künstliche Sprache dann doch die nächste API.
Ja, muss man nur hoffen, dass sie nicht beide Production Access haben und irgendwelche Späße treiben. Ja.
Ah, du meinst, wenn die dann die KIs voneinander dann merken, dass sie wirklich KIs sind und was miteinander austauschen und sagen, wir holen uns jetzt deutlich mehr Permissions als alle anderen, schließen die Menschen aus unserem Chat aus, dann haben wir endlich Ruhe.
Oder versuchen sich gegenseitig abzustellen.
Ja, schön.
Jagen sich durch die Cluster.
Interessant. Hat mich gefreut, für euch natürlich als Zuhörende auch. Also erzählt uns doch mal, was nutzt ihr für KIs? Habt ihr auch schon Chatbots im Einsatz und macht damit Dinge? Und wenn ja, was überhaupt und was hat euch das gebracht? Feedback könnt ihr uns jederzeit gerne schicken an podcast@sva.de. Jan, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir noch viel Erfolg auf der CubeCon. Hoffentlich viele interessante Gespräche und erste Kunden.
Ja.
Und viel Erfolg für die Zukunft.
Danke, Enrico.
Ja, danke dir. Bis dann. Ciao.